Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Die Schwimmbäder in Deutschland freuen sich momentan. Die Saison 2019 ist bisher eine gute, wenn da nicht die vielen Freibäder wären, die zubleiben oder welche, wo bestimmte Becken abgesperrt werden. Alt, sanierungsbedürftig, Betrieb zu teuer. So ist es bei den Freibädern. Und wir sprechen hier im Update-Podcast über ein millionenschweres Förderprogramm des Bundes und warum bisher kein Schwimmbad Geld bekommen hat und bei wem man sich da eigentlich beschweren kann.
Eigentlich müsste man erstmal bei seiner Gemeinde, bei seiner Kommune anklopfen und da mobil machen und sich da beschweren. Und wenn die dann am Ende denkt, finden wir auch richtig und gut, aber wir schaffen das alleine nicht, dann können die beim Bund wiederum anklopfen.
Das ist Thema bei uns. Christian Schmidt aus dem Update-Team. Du hattest heute die Aufgabe, alles zur Quidditch-Europameisterschaft rauszukriegen.
Oh ja, und das hat eine Weile gedauert, bis ich überhaupt mich durch dieses Regelwerk kämpfen konnte. Das ist nämlich ganz schön kompliziert. Ich hoffe, dass ich das nachher einigermaßen okay dann erklären kann.
Kein Harry Potter-Fan?
Nee, aber Harry Potter-Fan zu sein, das spielt da auch gar keine Rolle, weil es ist zwar aus den Harry Potter-Geschichten entstanden, dieses Spiel, das wird aber jetzt sehr ernst und sehr sportlich gesehen, das Ganze.
Hört ihr hier bei uns? Und das Schengener Abkommen, das macht ja, dass wir von Finnland bis Portugal durch Europa fahren können, ohne Grenzkontrollen. Die meisten EU-Länder machen da mit. Dann kam die Flüchtlingskrise und es wurden hier und da wieder Kontrollen eingeführt, auch in Deutschland, in Bayern, das wissen wir alle. Und dort arbeitet aber seit einem Jahr nicht nur die Bundespolizei, sondern auch eine extra Grenzpolizei.
Sie sprechen Deutsch?
Ja.
Hätten wir gerne nur mit die Fahrzeugpapiere. Fahrzeugschein und Führerschein, bitte.
Ja. Nach einem Jahr gibt es eine Bilanz und wir lassen uns erzählen, was diese extra Einsätze gebracht haben in Bayern. Im Podcast zum Update vom 28. Juni 2019. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Wir gehen heute Abend für euch bis an unsere Grenze. Und zwar an die österreichisch-deutsche Grenze bei Passau.
Sie sprechen Deutsch?
Ja.
Hätten wir gerne nur mit die Fahrzeugpapiere. Fahrzeugschein und Führerschein, bitte.
Ja. Das Fahrzeugschein.
Seit Herbst 2015 gibt es solche Kontrollen in Bayern an der Grenze zu Österreich wieder regelmäßig. Eine Reaktion auf die vielen Geflüchteten, die ohne Registrierung ins Land gekommen sind. Dem Bundesland Bayern war das aber nicht genug. Es hat vergangenes Jahr eine eigene Grenzpolizei ins Leben gerufen, die neben der Bundespolizei arbeitet, die eigentlich für die Grenzen zuständig ist. Heute hat Ministerpräsident Markus Söder in München eine Bilanz gezogen. Und Deutschlandfunk Nova-Reporter Tobi Krone war dabei. Tobi, welche Erfolge konnte die bayerische Grenzpolizei denn so präsentieren?
Ja, vor allem gibt es so einige Kleinkriminelle, die der Grenzpolizei ins Netz gegangen sind. Das hat heute der Chef der Grenzpolizei Alois Mannichel erzählt.
Hier, das ist gestern erst sichergestellt worden von den Kollegen der Grenzpolizei in Passau, 5,6 Kilo Gold. Die Herkunft muss jetzt erst noch geklärt werden. Auf alle Fälle derjenige, der es gestern dabei gehabt hat, sagt, ihm gehört es nicht. Schauen wir mal. Ja, dann als nächstes haben wir dann daneben liegend 4,2 Kilogramm Kokain. Das wurde von den Kollegen sichergestellt Anfang Januar dieses Jahres auf der Fahrt auf der A3 Richtung Österreich.
Also du hörst schon, es gibt schon Funde und Aufgriffe und zwar nicht nur in Richtung Deutschland, sondern auch in Richtung Österreich und Tschechien, also bei der Ausreise. Aber vieles finden die Beamten bei der Schleierfahndung, also bei Stichprobenkontrollen, bei der einzelne Fahrzeuge rausgewunken werden, nicht direkt an der Grenze. Und diese Schleierfahndung, die gab es tatsächlich auch schon vor der Einführung der bayerischen Grenzpolizei. Die Grünen in Bayern klagen jetzt gegen die Grenzpolizei. Sie bestehen darauf, Grenzschutz ist Bundessache und halten das für Symbolpolitik. Die bayerische Staatsregierung aus CSU und Freien Wählern, die sagt dagegen, es ist rechtlich einwandfrei. Die Schleierfahndung, also Stichkontrollen hinter der Grenze bis 30 Kilometer ins Land rein und auf den Autobahnen, die gibt es schon seit 97. Neu ist allerdings eben, dass diese bayerischen Beamten als Grenzpolizei jetzt auch direkt an der Grenze Kontrollen machen dürfen.
Aber eigentlich war ja das Ziel, wenn wir uns erinnern, vor allem illegale Einreisen zu verhindern, also vor allem Geflüchtete aufzugreifen. Wie sieht es denn damit aus?
Ja, bis heute ist es so, dass sich die bayerische Grenzpolizei bei Kontrollen und auch bei ihren Stichprobenkontrollen im Grenzbereich immer die Erlaubnis der Bundespolizei einholen muss. Und die entscheidet auch, wie es mit den Geflüchteten dann weitergeht. Bis jetzt hat die bayerische Grenzpolizei direkt an der Grenze 34 Geflüchtete aufgegriffen. 15 von ihnen hat die Bundespolizei dann wieder nach Österreich zurückgewiesen. Das war ja vor einem Jahr ein riesiger Streitpunkt zwischen Bundesinnenminister Horst Seehofer und Bundeskanzlerin Merkel, wen man da genau zurückschieben darf und wen nicht. Mittlerweile ist klar, es schaffen insgesamt überhaupt nur noch sehr, sehr wenige Geflüchtete den Weg nach Deutschland. Viele sagen, das liegt am Deal der EU mit der Türkei. Und auch daran, dass die EU dubiose Milizen in Libyen zum Beispiel unterstützt, die dann die Geflüchteten da schon festhalten. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sagt, das liegt aber vor allem an der Abschreckung durch die Deutschen und durch die bayerischen Grenzkontrollen.
Wie viel kostet denn das Ganze die bayerischen Steuerzahler?
Ja, die Kosten bis jetzt waren 14 Millionen Euro, die sind aber nur für die Materialausstattung, also Drohnen, Kontrollfahrzeuge, schnelle Polizeiwagen. Ich bin auch mal in einem drin gesessen, die sind wirklich sehr, sehr schnell bei der Beschleunigung. Und die neue Dienststelle, wenn man sich die zusätzlichen Personalkosten anschaut, dann sind das ja bis jetzt noch Beamte, die davor auch schon Schleierfahndungen an der Grenze gemacht haben. Jetzt sollen aber 5 Jahre lang immer 100 neue Kräfte dazukommen jedes Jahr. Das heißt, die Personalkosten erhöhen sich dadurch dann auch.
Weißt du denn, wie sich eigentlich die Österreicher dabei so fühlen, wenn ihr Land oder um ihr Land herum mitten in Europa Grenzpolizisten unterwegs sind?
Viele finden vor allem die Kontrollen Schwachsinn. Es gibt jede Menge Pendler, die jeden Tag über die Grenze fahren, Deutsche, Österreicher. Die stehen dann oft im Stau, auch Wochenendtouristen, die zum Wandern oder zum Skifahren oft zum Beispiel von München aus nach Österreich fahren. Auch die Lkw-Fahrer fluchen, weil oft ihre Zeitpläne durch diesen Stau durcheinander geraten. Und wir sehen, mittlerweile sagt zum Beispiel Tirol in den Ferien, wir lassen nur noch eine begrenzte Anzahl Brummis Richtung Italien durch. Dann staut sich das an der deutschen Grenze. Jetzt kommt auch noch dazu, dass die Tiroler ihre Landstraßen für den Durchreiseverkehr zum Brenner sperren, was die CSU sehr aufregt. Das Ganze kann man natürlich als eine österreichische Wahlkampfaktion sehen. Da wird ja wegen der Ibiza-Affäre im Herbst neu gewählt und die ÖVP, die ja auch in Tirol regiert, will Stärke zeigen. Aber ich bin überzeugt, würde Deutschland und vor allem Bayern nicht so stark den Verkehr aus Österreich kontrollieren mit diesen Grenzkontrollen, seit ja inzwischen fast schon 4 Jahren, ich glaube, den Österreichern wären diese ganzen Gegenaktionen überhaupt nicht eingefallen. Ich denke, diese Grenzpolitik Bayerns zeigt auch, dass die europäische Idee gerade überhaupt nicht funktioniert.
Seit einem Jahr gibt es eine eigene Einheit der bayerischen Polizei an der Grenze, um zusätzlich zur Bundespolizei die Grenzen zu Tschechien und Österreich zu bewachen. Deutschlandfunk Nova-Reporter Tobi Krone mit den Details, was diese Grenzpolizei so macht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So ein G20-Gipfel. Das ist eine große Sache. Immerhin treffen sich da die Vertreter der 19 großen Industrie- und Schwellenländer sowie der EU, die für etwa 2/3 der Weltbevölkerung, 3/4 des Welthandels stehen, zusammen mit den Chefs von wichtigen internationalen Finanzorganisationen. Und die tauschen sich dann aus, seit heute tun sie das, in der japanischen Hafenstadt Osaka, über die globale Wirtschaft und über internationale Handelsfragen. Aber auch Themen wie Klimapolitik oder Digitalisierung stehen da auf der Agenda. Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin Sabine Müller ist für uns dabei. Sabine, dieser erste Verhandlungstag, gibt es schon irgendwie? Welche Verhandlungserfolge?
Also ich glaube, so ganz konkrete Sachen kann man da gar nicht rauspicken. Teilweise haben wir auch gar nicht so genau erfahren, worüber sie geredet haben. Auch die Deutschen zum Beispiel waren relativ kurz angebunden. Nach dem Treffen Merkel-Trump zum Beispiel hieß es, ja, man hat über den Iran geredet und irgendwie auch über Terrorbekämpfung und Westafrika. Aber was genau gesagt wurde, da hält man sich hier ein bisschen bedeckt. Aber ich glaube, bei diesen Treffen, da kommen jetzt auch nicht die großen inhaltlichen Durchbrüche raus. Mit einer Ausnahme vielleicht, wir warten ja morgen auf das Treffen von Donald Trump, dem US-Präsidenten, und seinem chinesischen Kollegen Xi. Da geht es um den Handelsstreit zwischen den beiden Ländern. Und da ist hier schon die Hoffnung, dass man da tatsächlich weiterkommen könnte, dass das Ganze nicht explodiert und die sich demnächst wieder mit Strafzöllen überziehen, sondern dass sie vielleicht so eine Art Burgfrieden schließen und sagen, wir treten jetzt wirklich nochmal in Verhandlungen ein und bis dahin herrscht erstmal Ruhe.
Der noch EU-Kommissionspräsident Juncker, der hat ein bisschen für Aufmerksamkeit gesorgt. Er hat nämlich gesagt, normalerweise lese ja keiner diese Abschlusserklärung. Heißt das, es ist eigentlich ziemlich wurscht, was da am Ende bei diesem Gipfel rauskommt?
Nee, ich glaube, das ist überhaupt nicht wurscht. Ich habe auch da gesessen, als Juncker das gesagt hat. Der hat das mit viel Augenzwinkern gesagt. Also was ich da so gehört habe, war eher, normalerweise lesen die Staats- und Regierungschefs sich die nicht vorher durch. Das ist ja sozusagen das, was Juncker da hat, ist ja nur ein Entwurf. Und in diesem Entwurf fehlt im Moment noch ganz viel. Da sind noch ganz viele eckige Klammern drin. Das heißt immer, da haben wir uns noch nicht genau am Text geeinigt. Da sind noch total weiße Sachen drin. Ich glaube, der hatte einfach tatsächlich mal viel Zeit, hatte Jetlag, hat nicht anständig geschlafen und hat dann mal richtig vorab in das Dokument reingeguckt. Aber das ist schon wichtig, was die hier beschließen. Also wenn das so eine ganz verwässerte Sache wird, dieses Abschlussdokument, oder wenn sie sich vielleicht nicht mal auf eins einigen können, dann hat das echt schon Auswirkungen. Dann ist das mehr als nur Symbol.
Du hast gerade schon die Einzelgespräche angesprochen. Zum Auftakt hatte sich Bundeskanzlerin Merkel mit US-Präsident Trump getroffen, später Trump auch mit Putin. Morgen, du hast es gesagt, Trump mit Xi Jinping. Angesichts der aktuellen Krisen auf dieser Welt, also Handelsstreit mit China, Iran-Krise, sind solche Zweiertreffen vielleicht sogar wichtiger als die große Runde?
Ja, ein bisschen hat man hier so das Gefühl, weil die Japaner natürlich versuchen, das zusammenzuhalten und zu sagen, diese Arbeitstreffen sind wichtig und da reden wir zum Beispiel über die digitale Wirtschaft und da geht es um unsere Daten und wie können wir die noch austauschen über Grenzen hinweg. Ganz wichtiges Thema ist es auch. Aber irgendwie haben diese Zweiertreffen natürlich auch was, wo man gerne hinguckt, wo man das Gefühl hat, da kann man auch persönlich so ein bisschen was sehen. Also Merkel, Trump zum Beispiel, ja, weiß man, dass die nicht so gut miteinander können. Und dann lobt Trump die auf einmal über einen grünen Klee. Dann fragt man sich auch, was ist denn da los? Also das hat schon eine gewisse Spannung. Aber wie gesagt, ich glaube, außer dem Treffen USA, China, ist das inhaltlich weniger wichtig als die Aufmerksamkeit, die es dann jetzt eigentlich bekommt.
Wir erinnern uns an Juli vor 2 Jahren, da war der G20-Gipfel in Hamburg. Da hatten Linksradikale gegen das Treffen protestiert und Teile der Stadt verwüstet. Geht das in Osaka ähnlich ab? Also gibt es da Proteste oder ist es ganz friedlich?
Also hier geht es überhaupt nicht ab. Es gibt kleinere Proteste. Es gibt zum Beispiel Umweltorganisationen, die waren hier unterwegs mit so großen Pappmaché-Masken, mit den Gesichtern hier der Gipfelteilnehmer. Und die hatten dann Kohle dabei, weil sie gegen den Kohleabbau protestieren wollten und gegen die Kohleverstromung. Aber das war wirklich super klein und es war auch ganz, ganz friedlich. Japan hat nicht diese, ich nenne es mal in Anführungszeichen, weil es sich sehr positiv anhört, Protestkultur, die wir da haben und die in Hamburg ja wirklich total aus dem Ruder gelaufen ist. Und die Polizei ist aber, obwohl sie wusste, dass wahrscheinlich nichts passieren wird, ist hier wirklich in super, super Stärke da. Mehr als 32.000 Polizisten, Sicherheitskräfte sind hier im Einsatz. Das Gelände hier beim G20, das liegt auf einer Insel, da kommt eigentlich eh schon keiner drauf. Und dann ist aber nochmal 3 bis 4 Meter Zaun drumherum. Also die haben wirklich nichts unversucht gelassen, um sicherzustellen, dass die hier echt nicht gestört werden, die Staats- und Regierungschefs.
Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin Sabine Müller vom G20-Gipfel.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit Mittwoch ist ja bestätigt, was bis hierhin nur ein Gerücht war. Heidi Klum soll ab diesem Winter die ProSieben-Sendung Queen of Drag moderieren. Eine Sendung, in der 10 Drag Queens in eine Villa einziehen und dort gegeneinander um den Titel der Super Drag Queen kämpfen. Die bekannteste und lustigste und beliebteste Drag Queen der Welt ist RuPaul in den USA, macht so eine Show schon seit mehr als 10 Jahren. Wahnsinnig erfolgreich. RuPaul's Drag Race heißt die. Und da wollen die TV-Produzenten in Deutschland natürlich eben mal anknüpfen. Allerdings jetzt mit Heidi Klum. Die ist keine Drag Queen. Ob das so eine gute Idee ist oder nicht, Rebecca Endler aus unserem Update-Team hat sich das für uns angeguckt.
Ja, also die Sendung habe ich mir ja noch nicht angeguckt, weil die kommt ja erst noch. Aber ich habe überlegt, ob Heidi Klum wirklich die richtige Wahl für Queen of Drag ist und ob es nicht um mehr gehen sollte als nur um Unterhaltung.
Also, Drag Race Germany. Was erwartet uns da?
Das amerikanische Original ist schrill, bunt, laut und hat ganz schön viel, nicht nur für die Drag Queen Community, sondern für die ganze LGBTQ Community. Ja, man könnte sogar sagen, ganz viel für die Menschheit getan. Neben der Frage, wer die schönste im ganzen Land ist, Antwort RuPaul, natürlich immer RuPaul.
Yeah, my looks are better than anyone's.
Sind auch Themen wie Ausgrenzung und Diskriminierung, Rassismus und Polizeigewalt fester Bestandteil der Sendung. Hier eine HIV-Awareness-Kampagne in Form von Make-up-Werbung.
Educate, donate and celebrate, because life is a celebration.
Und das jetzt also mit der Klum?
Also ich habe es gestern nur zufällig gesehen und war echt erstaunt. Ja, weil ich finde halt, Heidi Klum hat jetzt nicht so viel Bezug zu der Community eigentlich an sich. Hi, ich bin Serkan. Und arbeite bei Brunus in Köln.
Brunus ist eine Shopping- und Erlebniswelt für den schwulen Lebensstil, wo ich gerade Serkan bei der Arbeit störe. Heidi Klum, sagt er, hat zwar eine große schwule Fanbase, aber
ich weiß nicht, ob sie sich mit Drag auskennt. Es wird hier mehr so auf einen Hype aufgesprungen.
Wenn wir jetzt nach einer Alternative suchen, jemand, der nicht nur auf einen Hype aufspringt, wer sollte das denn dann machen?
Du? Ja, ich nicht. Nee, ich glaube mich nicht. Lilo Wanders ist natürlich irgendwie eine deutsche Ikone. Also witzig wäre es schon.
Hallo. Da bin ich.
Falls unter euch Leute sein sollten, die in den 90er Jahren nicht abends heimlich ferngesehen haben, mein Beileid. Und darf ich vorstellen?
Hallo, hier ist Lilo Wanders. Ich habe bundesweite, europaweite Bekanntheit erlangt mit meiner Sendung Wahre Liebe.
10 Jahre lang, 545 Sendungen.
Ich habe oft das Gefühl, ich habe alle, die jetzt so um die 30 sind und älter, mit meinem Format aufgeklärt.
Trifft auf mich hundertprozentig zu. Das war damals Fernsehen, das Tabus gebrochen hat und viele Lebensstile und Subkulturen sichtbar gemacht hat. Lilo hat sich gesorgt, um alle, die Heteros, die Homos und alle dazwischen. Und sie hat sich interessiert, aufgeklärt und nie geurteilt. Was aber denkt Lilo Wanders über ein deutsches Drag Race mit Heidi Klum?
Ja, also an sich ist es ja gut, dass, wo heute sehr viel über Gender Identity gesprochen wird und viele Menschen auch eine Art Coming Out haben, dass dieses Thema ins Fernsehen getragen wird. Das ist schon mal gut.
Aber, und jetzt kommt das dicke Aber.
Ist Frau Klum die richtige Person, um das zu präsentieren? Wir haben ja nun ihre Visitenkarte 10 Jahre lang gesehen. Und es wurde eigentlich immer unerträglicher. Ich glaube nicht, dass Heidi Klum eine Galionsfigur der schwul-lesbisch-transgender- und sonstigen Gemeinde ist.
Heidi Klum wird aber nicht alleine auf Drag Queens losgelassen, sondern hat noch 2 Sidekicks. Bill Kaulitz und Conchita Wurst. Aber warum lässt man Conchita nicht einfach die Hauptrolle einnehmen?
Conchita ist in meinen Augen eine hochpolitische Person, hat ein Tabu gebrochen ja auch. Die Frau mit dem Bart wäre vielleicht besser geeignet. Ja.
Conchita Wurst hat mit heteronormativen Vorstellungen davon, wie ein Mann oder auch eine Frau auszusehen hat, gebrochen. Aber als Moderatorin, so weit, sagt Lilo Wanders, ist man im deutschen Fernsehen noch nicht. Aber blicken wir jetzt nochmal auf die Kultur. Denn jenseits des Unterhaltungsfaktors, denn der ist natürlich auch Drag, ist Drag aber auch immer politisch. Dieses Jahr jährt sich zum 50. Mal der Aufstand vor dem Stonewall Club in New York. Ganz vorne mit dabei, Menschen in Drag. Viele LGBTQs hatten keine Jobs, keine Kohle. Aber sie hatten ihre Community und die Clubs, in denen sie sich zu fantastischen Wesen verwandeln konnten. Paris is Burning, richtig guter Film zu dem Thema. Und das alles hinter verschlossenen Türen, wo sie vor Angriffen aus dem Mainstream sicher waren. Und dann, Stück für Stück, plätscherte die Subkultur in den Mainstream.
Yes, Queen, yes, Queen, yes, Queen!
Und mit der Sichtbarkeit wächst in der Mitte der Gesellschaft hoffentlich auch die Akzeptanz. Toll! Gleichzeitig, wer profitiert denn jetzt von Queens of Drag am meisten? Nicht die Queens. Klum und ProSieben. Fair?
Tja. Wir leben in diesem System. Also mir als alter Anarchistin sträuben sich auch die Federn. Aber es ist das System.
Also, Federn sträuben, schütteln, nach vorne gucken und auf RuPaul hören.
Life is tough, but the future belongs to those who can remember the past. Lucky for you,
I remember the past, Mama!
Deutschlandfunk Nova. Update.
Öffentliche Schwimmbäder, viel zu salzige Pommes, viel zu wenige Schattenplätze unter Bäumen und dann am Beckenrand schön ausrutschen und sich den Hund Hinterkopf aufschlagen. Ne? So schön das ist, in vielen Orten in Deutschland stehen die Freibäder leer, weil sie dringend sanierungsbedürftig sind. Und das Doofe ist, der Bund hat eigentlich ein Förderprogramm für Schwimmbäder beschlossen. 110 Millionen Euro für solche Sanierungen. Eigentlich, muss man sagen. Was da schiefläuft, darüber sprechen wir mit unserer Korrespondentin Angela Ulrich im Berliner Hauptstadtstudio. Angela, was denn? Also was läuft bei diesem Förderprogramm schief?
Naja, es sind wohl 13 Mal mehr Anträge, als am Ende bewilligt werden können, eingereicht. Da muss natürlich eine Auswahl von Bundesseite getroffen werden. Und man muss ja auch nochmal insgesamt sagen, für Bädersanierung zum Beispiel sind eigentlich die Städte und Gemeinden selbst verantwortlich und der Bund greift unter die Arme. Aber wenn er das jetzt tut, dann weckt er ja auch durchaus Bedarfe und Gelüste. Und am Ende heißt es, hilf uns, lieber Bund, aber hilf uns deutlich doller als bisher. Und man sieht ja auch, wenn insgesamt fast 80% der Anträge abgelehnt werden, dann gibt es schon Frust wieder auf Seiten der Kommunen und die sagen, es reicht vorne und hinten nicht.
Aber warum so viele Ablehnungen? Also warum werden nur so wenige Anträge bewilligt? Was sind überhaupt die Förderungskriterien?
Also die Kriterien sind, das Innenministerium sagt, wir gucken, was Wahrnehmbarkeit, das heißt, welches Bad ist wirklich wichtig in den Regionen, wo ist auch ein hohes Innovationspotenzial. Ich habe das so gedeutet, wo sind zum Beispiel Spaßbäder oder welche, die ein bisschen auffälliger sind als andere. Vielleicht gucken sie da eher hin und geben eher Geld als alte, marode, kleine Bäder. Und sie gucken eben auch, wo ist das Ganze so teuer für die Kommunen, dass die das alleine nicht stemmen können. Das sind so drei mögliche Kriterien, nach denen am Ende entschieden wurde. Und es wurde auch danach entschieden, dass nicht ein Bundesland alles kriegt und ein anderes gar nichts. Also es wurde so ein bisschen nach Länderproporz das Ganze dann auch entschieden.
Aber wenn es doch ein paar Schwimmbäder gibt, die haben den Antrag bewilligt bekommen. Wieso wurde bisher gar kein Geld ausbezahlt?
Danach wurde auch ein Sprecher des Innenministeriums heute gefragt und der hat gesagt, naja, Kunststück, wir sind erst überhaupt bei diesem ganzen Bewilligungsprozess und es dauert ein bisschen, bis dann diese Bewilligungen überhaupt rausgeschickt werden und dann erst kann das Geld fließen. Also er sagt, das liegt nicht daran, dass wir da am Ende nochmal ein Problem draus machen, sondern dass am Ende es einfach ein bisschen dauert, bis das Geld dann kommt. Da möge man doch am Ende nicht unruhig werden.
Aber wenn man jetzt in einer kleinen Stadt wohnt und das Schwimmbad hat vielleicht seit ein paar Jahren zu, weil irgendwie die Kacheln von den Schwimmbadwänden runterfallen. Wem kann man jetzt da momentan die Schuld in die Schuhe schieben, dass es so lange dauert? Weil der Bund ist ja eigentlich gar nicht zuständig für die Freibäder.
Genau, eigentlich müsste man erstmal bei seiner Gemeinde, bei seiner Kommune anklopfen und da mobil machen und sich da beschweren. Und wenn die dann am Ende denkt, finden wir auch richtig und gut, aber wir schaffen das alleine nicht, dann können die beim Bund wiederum anklopfen. Am Ende heißt es jetzt ja auch dieses Förderprogramm für Sport, Jugend und Kultureinrichtungen. So heißt das insgesamt. Das ist auch schon immer mal wieder aufgestockt worden. Aber ob es jetzt für dieses Jahr noch im Spiel ist, dass man da nochmal was drauflegt, sei noch nicht entschieden und noch nicht klar, aber je mehr Kommunen da jetzt sich beschweren und vielleicht ein bisschen Dampf machen, desto größer vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass der Bundesfinanzminister da noch was drauflegt.
Angela Ulrich im Berliner Hauptstadtstudio über Geld vom Bund für Schwimmbadsanierungen, das bisher nicht ausgezahlt wurde. Dabei bräuchten es wirklich viele Schwimmbäder dringend.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Diese Sportart hier.
Wieder Game.
Bleska zieht rein. Keine Bitter, Beirgers macht diesen Call.
Wunderschön den Quaffel zurückgeholt.
Boah, aber das war es dran.
Ein schöner Tickel.
Oh, Triple Bachelor Supremacy.
Ja.
Aber
Triple BS.
Und ein Tor dabei.
Oh, ein schöner Tickel. Das mag ich ganz besonders. Das ist Quidditch, also tatsächlich der Sport, der in Hogwarts bei Harry Potter gespielt wird, ins echte Leben übertragen. Und da starten heute echte Europameisterschaften in Bamberg. Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt hat auf dem Schirm, was da passieren wird. Christian, wie sind da die Regeln?
Ja, du weißt ja offenbar besser als ich.
So halbwegs,
ich musste mich da erstmal reinlesen. Es ist irgendwie eine Mischung aus Rugby, Handball, Völkerball und Fangerle spielt, glaube ich, auch noch eine Rolle irgendwie. Es gibt, ja, gibt mittlerweile ein offizielles Regelwerk immerhin vom US-amerikanischen Quidditch-Verband. Ich versuche das jetzt mal verständlich zusammenzufassen. Also es gibt schon mal 5 Bälle, den Schnatz.
Ja.
Das ist ein Tennisball in einer Socke drin, an der Hose eines neutralen Spielers. Der muss dann irgendwann im Spiel erobert werden, dann ist das Spiel zu Ende. Es gibt aber noch 3 Klatscherbälle, mit denen andere Spieler abgeworfen werden können, um den Spielfluss zu stören. Also dann müssen die kurz mal sowas wie eine Ehrenrunde laufen, um wieder mitspielen zu dürfen. Das ist dann wie beim Völkerball. Und dann gibt es noch den Quaffel. Das ist ein Volleyball, mit dem man Punkte erzielen kann, wenn man ihn durch einen von 3 Ringen wirft, die ja, so wie Tore auf dem Spielfeld aufgestellt sind. Das gibt dann Punkte und dann wird es einfach immerhin, der mit den meisten Punkten gewinnt. Und dann haben halt noch die Leute so einen Besen zwischen den Beinen. Klar, Harry Potter Bezug.
Ja, du hast es wirklich sehr gut erklärt.
Da
stimmte fast alles, nur der Schnatz ist normalerweise natürlich golden und hat Flügel. Und
aber der ist doch in der Socke drin.
Ja, in der Socke, aber nur jetzt
sehe
hier
ich, ob der
in der
golden
echten
ist.
Welt.
Okay.
In der echten. Also wie sehr ist das denn überhaupt Harry Potter und Harry Potter Bezug? Quidditch wurde ja in den Büchern mal mehr, mal weniger erwähnt, aber so richtig mit Regelwerk und Europa- und Weltmeisterschaften, das klingt jetzt schon sehr professionell.
Ja, also bis auf die Vorlage ist da tatsächlich fast kein Harry Potter mehr im Quidditch. Ich habe mit Jenny Kraftschick telefoniert vom Deutschen Quidditch-Bund und die hat mir erzählt, dass der Sport mittlerweile deutlich im Vordergrund steht.
Es gibt mittlerweile richtig viele, die das machen und nie Harry Potter gelesen haben oder nie die Filme gesehen haben. die tatsächlich über den Sportaspekt zu uns gekommen sind. Also es ist auch so, dass das fast schon ein bisschen verpönt ist, irgendwie mit Harry Potter T-Shirts aufzutauchen oder so, weil wir uns wirklich auf den Sport konzentrieren wollen als solchen.
Wie stehen denn die Chancen der Deutschen bei dieser Quidditch-EM?
Also nicht rosig, aber auch nicht schlecht. Deutschland hat immerhin den zweitgrößten Quidditch-Verband weltweit mit 1200 Mitgliedern, also eine gute Auswahl hätten sie. Jenny Krawczyk träumt von mindestens Bronze.
Unsere große Hoffnung und unsere Prognose ist, dass wir tatsächlich eine Medaille bekommen können, aber sehen uns dann doch eher auf dem dritten Platz. Das wäre so unser großes Ziel. Mit immer bei den Favoriten ist auf jeden Fall Großbritannien, Belgien, die jetzt letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft auch Zweiter wurden, und das türkische Team ist auch richtig gut.
Und bei den Teams muss man sagen, es gibt keine Frauen- oder Männerteams, sondern alles ist Mixed Gender.
Genau, beim Quidditch spielen gemischte Teams. Das ist auch bei der Originalvorlage so in den Harry Potter Geschichten. Das ist eine Sache, warum Jenny Krawczyk vom Bundesverband den Sport so reizvoll findet.
Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil für uns, dass wir wirklich ein inklusiver Sport sind, den alle mitspielen dürfen. Soweit, dass das auch in unseren Regeln verankert ist. Also es gibt eine Gender Rule, die besagt, dass zu keinem Zeitpunkt mehr als 4 Menschen eines Geschlechts auf dem Feld sein dürfen.
Also bei 7 Mitspielern, ne, ist das Geschlechterverhältnis ja dann immer 4 von dem einen Geschlecht, 3 von dem anderen Geschlecht. Das ist schon echt ausgeglichen. Und in Sachen Gender Equality könnten sich da andere Sportarten durchaus ein Scheibchen abschneiden.
In Bamberg startet heute die Quidditch-Europameisterschaft. Deutschland rechnet sich ganz gute Chancen aus, zumindest ein Platz 3 ist möglich. Christian Schmidt hatte die Infos dazu und das Regelwerk so halbwegs. Ich danke dir.
Prüfung bestanden.
Bei welchem Team würdest du denn spielen? Also ich bei Gryffindor natürlich.
Ja, das weiß ich doch alles nicht. Da gibt es aber so einen Online-Test
Sollen wir denn mal den Hut aufziehen und dann weißt du, in welches Haus? Du hast wirklich auch keinen Film geguckt, kein Buch gelesen?
Doch, ich habe einen geguckt, aber das war die Spätvorstellung, okay. Und ich bin eingeschlafen. Es tut mir leid.
Wenn wir irgendwann mal, du hast ja vielleicht irgendwann mal Kinder und dann wirst du Harry Potter den ersten Band in die Hand nehmen und versprich mir, du fängst einfach an zu lesen und liest vor und du wirst dich in dieses Buch verlieben. Glaub's mir.
Sollte dem so sein, dann ja vielleicht.
Deutschlandfunk Nova hier. Das Update. Quidditch-Europameisterschaft. Geil.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute. Neuer Hitzerekord in Frankreich, 45,1 Grad in Südfrankreich. Europa genießt weiterhin diese Hitzewelle, die warme Luft aus der Sahara. Auch in Deutschland kratzen einige Orte an der 40-Grad-Marke am Wochenende wieder. Hier ist Deutschlandfunk Nova. Es ist also fast so heiß wie in der Wüste. Dann schauen wir doch mal dahin, wo die Luft zum Teil herkommt. Nordafrika-Korrespondent Jens Borchers in Rabat. Also hier in Köln haben wir am Wochenende wieder 35 Grad. Machen wir ein Temperaturen-Battle mit dir. Wie heiß ist es bei euch?
Och, momentan haben wir es hier so ganz entspannte 27 Grad. Das ist eigentlich im Vergleich zu Deutschland eine sehr reduzierte Temperatur.
In deinem Berichtsgebiet, da liegt auch die Sahara, wo es tagsüber auch mal bis zu 60 Grad heiß werden kann. Wir sammeln diese Woche so Hitzetipps aus allen möglichen Regionen der Welt. Wie überleben die Menschen solche Temperaturen, wenn der Körper eigentlich eine Betriebstemperatur von 37 Grad hat?
Das fängt damit an, dass hier der Körper zwar auch eine Betriebstemperatur von 37 Grad hat, aber sich natürlich der Körper, wenn er es gewöhnt ist, in solchen Temperaturzonen zu leben, sich so ein bisschen darauf einstellt. Das ist, glaube ich, mal die erste Angelegenheit. Das zweite ist, es wird ja gerne immer wieder von Menschen, die von Reisen aus solchen Ländern zurückkehren, berichtet, oh, dann dauern die Dinge immer so lange und die Leute kommen nicht in die Puschen und lauter solche Sachen. Ja, logisch kommen die nicht in die Puschen, beziehungsweise die bewegen sich einfach langsamer in ihren Puschen, weil sie gelernt haben, wenn ich mich in einer solchen Affenhitze tatsächlich so auf Trab bringe, dann ist meine Energie für den Tag ganz, ganz schnell zu Ende. Das heißt, die Leute bewegen sich einfach langsamer. Sie überlegen sich sehr gut, wofür wende ich körperliche Energie auf, und sind da halt ein bisschen vorsichtiger.
In Deutschland haben die meisten Menschen eher den Impuls, so knappe Kleidung wie möglich zu tragen, wenn es so heiß ist. Ist das überhaupt die beste Idee? Weil wir kennen das ja zum Teil von recht langen Gewändern dabei. Euch, oder?
Also ich habe noch keinen Tuareg gesehen, der auf die Idee käme, sich bei sommerlichen Temperaturen in eine hautenge Jeans zu klemmen oder in ein besonders enges T-Shirt, sondern die greifen auf ihre traditionellen Gewänder zurück, auf solche Bubus, diese weiten, ganz langen Gewänder. Wenn es gut ist, sind sie aus Baumwolle oder aus Leinen, damit das Ganze schön luftig und luftdurchlässig bleibt. Und das ist dann schon eine sehr angenehme Angelegenheit. Und unverzichtbar natürlich, man muss was auf dem Kopf haben. Ich habe mittlerweile bei mehreren Reisen gelernt, wie man sich so einen Tuareg-Schal um den Kopf schlingt. Da ich keine Strohhüte mag, war das für mich dann immer die Alternative.
Das kommt also auf den Kopf drauf. Was kommt denn in den Kopf rein? Also was gibt es denn an erfrischenden Gerichten und Getränken, die man essen kann, um so ein bisschen abzukühlen?
Ich sage erstmal, was es nicht gibt. Es sollte kein eiskaltes Wasser geben, es sollte keine eiskalte Cola geben und es sollte bei 47 Grad in der Wüste ganz bestimmt kein eiskaltes Bier geben. Das haut nämlich richtig in die Birne rein. Ich habe da immer Minztee getrunken, lauwarm oder auch richtig heiß, weil damit der Körper deutlich weniger Schwierigkeiten hat, diese Temperaturunterschiede auszugleichen. Wenn ich da plötzlich was Eiskaltes reinschütte, dann muss der Körper richtig arbeiten, kostet wieder Energie. Das mag er nicht gerne und ich schwitze ganz fürchterlich. Insofern, Minztee ist das, womit ich die besten Erfahrungen gemacht habe. Und natürlich, was das Essen anbelangt, leicht. Gemüse, Obst, solche Sachen. Bisschen Fleisch schadet nicht, aber darf halt nicht zu fett sein. Also leichtes Essen und dann fühlt man sich deutlich besser in der Hitze.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.